Soulogy, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Herzlich willkommen beim heutigen Podcast von Soulogy. Heute begrüße ich den Alex.
Hallo!
Hallo Alex, magst du dich mal vorstellen? Wer bist denn du?
Ja, also ich habe das Thema Asperger, Autismus und Depressionen mitgebracht. Ich wurde von dir gefragt, ob ich darüber berichten mag, über mein Leben, was ich da so erlebt habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe, vielleicht auch, was mir da geholfen hat und hilft. Und ich würde mich freuen, da mit dir drüber zu sprechen.
Oh, ich freue mich auch total drauf.
Ich bin auch sehr aufgeregt. Ich kenne das ja so gar nicht, da interviewt zu werden, dass andere das auch wirklich anhören. Ja, ich bin da sehr gespannt.
Ah, ich glaube, es wird extrem spannend werden, auch für unsere Zuhörer, was du so zu erzählen hast.
Das würde mich sehr freuen.
Fangen wir doch einfach mal an, indem du so von deinem Leben erzählst, von deiner Kindheit und Jugend. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Wie war das so?
Ja, also mit diesem Aufhänger Depression, was da so in meiner Kindheit eine Rolle spielte. Meine Eltern, die haben sich mit 6 Jahren, als ich 6 Jahre alt war, getrennt. Meine Mutter hatte dann einen neuen Mann gefunden, sind ein bisschen umgezogen und damals war Asperger-Autismus noch gar nicht bekannt. Also das ist auch noch ein Hammer. Ich habe das erst wirklich im höheren Alter, also jetzt vor 6 Jahren erst erfahren, dass ich da ja diesen Asperger-Autismus habe. Ja, und damit war die Schulzeit natürlich auch etwas schwieriger als vielleicht für andere. Und was auch noch eine große Rolle spielte, war dann, bei Asperger-Autismus, so Inselbegabung. Also bei mir sind so die großen Themen Volleyball und Informatik. Also da habe ich ganz viele Bücher gelesen. Ich habe Informatik studiert, habe da auch ganz viele, viel mehr Bücher gelesen als andere Informatikstudenten. Das war auch sehr auffällig. Ich glaube, ich habe so 800 Bücher zu Hause, die meisten Informatik, 60 über Volleyball.
Wow, 60. Das ist schon echt, da bist du schon ein ordentlicher Volleyball-Geek.
Genau, also das macht mich so aus. Ja, das vielleicht so als Einstieg.
Okay, und da habe ich natürlich die Frage, wenn du vor 6 Jahren erst von dieser Diagnose erfahren hast, wie alt warst du da?
38,
wow, das ist natürlich auch sehr spät. Ja. Wie hast du dich gefühlt, als du diese Diagnose bekommen hast?
Ich glaube, erstmal ängstlich, was, glaube ich, viele da haben. Also es ging dann ja auch noch weiter mit Schwerbehindertenausweis. Bin ich das? Will ich das? Es war erstmal schwer, das zu akzeptieren, glaube ich. Und mittlerweile ist das einfach, gehört irgendwie dazu. Also zumal ich auch weiß, an vielen Stellen bin ich so auch gar nicht. Also viele Autisten und Asperger-Autisten sind total unsportlich. Mhm. Bin ich ja gar nicht. Also ich bin da in vielen Punkten gar nicht der typische Autist. Nur die Leute, die mich schon länger kennen oder so 6 Monate kennen, ich erlebe es oft, dass viele Menschen dann sagen, nee, du bist doch kein Autist. Also selbst Leute, die so selber Psychologen sind oder in dem viel mit Menschen zu tun haben, Kindergärtner, nee, du bist doch kein Autist. Und wenn ich dann nach 6 Monaten nochmal rückfrage, wenn ich mich dann viel mit denen unterhalten habe, ja, und wie ist jetzt deine Meinung?
Ja, aber sowas von! Weißt du, woran sie das ausmachen?
Gute Frage, fällt mir spontan gar nicht ein, müsste ich drüber nachdenken. Aber vielleicht während des Gesprächs, dass mir da was einfällt oder eine hoffentlich lustige Situation. Ja doch, ich erlebe es eigentlich ständig wieder, dass dann auch eine Freundin von mir regelmäßig sagt, ach, das ist so typisch Alex gerade. Mhm. Wo ich dann irgendwelche Regeln habe oder irgendwie ganz unerwartet reagiere. Wobei bei mir selber gerade kein Beispiel einfällt, aber ich habe mal ein Buch gelesen, das hat sich bei mir eingebrannt. Da war dann, wie gesagt, ist nicht von mir, habe ich nur gelesen. Der Ehemann, Autist, dann Freunde zu Besuch im Haus und irgendeiner fragt so nebenbei, wie kommt man denn hier am schnellsten, wenn so Feuer ausbrechen würde, also wie käme man denn am schnellsten nach unten? Er wollte, ne? Und der Fingerzeig des Autisten war aus dem Fenster.
So der trockene Humor.
Also. Das war kein Humor und das ist der Witz, die Leute lachen. Ja, Autist meint es ernst. Und so ist das bei mir auch ständig, dass ich irgendwas total ernst meine. Genau so würde ich es machen. Oder wenn du diese Frage, also dass ich da völlig auf der Sachebene halt bin und alle lachen sich scheckig.
Okay.
Und ich wundere mich, warum lachen die gerade?
Okay.
Ja, und das passiert mir regelmäßig.
Ich finde das ganz spannend, was du erzählst, weil wir kennen uns ja auch schon einige Jahre. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre. Aber ich muss sagen, mir ist das auch aufgefallen, dass du sehr, sehr viele Bücher auch über Themen redest, die aus meiner Perspektive ganz intuitiv sind. Also wie Beispiel, oder zumindest war es damals so, dass wir uns viel ausgetauscht haben über das Thema Kommunikation.
Ja.
Und du sehr viel in der Theorie über Kommunikation gelesen hast, um dich da zu verbessern. Und ich immer so, das macht man doch einfach so. Vielleicht ist das auch ein gutes Beispiel, was da passt.
Ja, also da ist da wirklich viel passiert. Irgendwann, also genau, über diese Kommunikationsmodelle, also dadurch, dass ich dann so Kategorien im Kopf habe, um Menschen einzuordnen. Also was ich ein Leben lang oft nicht verstanden habe, warum macht der andere das gerade? Das so irrationales Verhalten. Ja, heute weiß ich, der ist ängstlich, der ist traurig, irgendeine Emotion ist da. Aber in meiner völlig sachlichen Art damals war das nicht greifbar für mich, warum jemand gerade so handelt, wie er handelt. Manchmal bis auch heute nicht. Ja, und da hat es mir sehr geholfen, mich einfach mit dem Thema Emotionen zum Beispiel zu beschäftigen. Und dass ich mir dann auch klar wurde, typisch Autismus oder Asperger-Autismus, ich kann Emotionen in Gesichtern nicht lesen oder konnte ich gar nicht. Also ich habe da auch gar nicht drauf geachtet. Typisch, also Asperger-Autisten gucken oft einfach nur auf den Mund, um halt die verbalen Informationen besser ergreifen zu können. Und wo ich dir jetzt gerade, während ich mit dir rede, in die Augen schaue, das war jahrelanges Training, um das zu können.
Kannst du denn jetzt Mimiken lesen und Emotionen an Gesichtern erkennen?
Oft besser als Nicht-Autisten.
Wow, okay.
Also ich habe ein Buch gelesen von Paul Ekman, der hat ein Buch geschrieben, der hat sich ein Leben lang nur mit Mimiken beschäftigt, auf sein Buch oder auf sein Leben, das gibt es die Serie Lie to Me, über Mikroausdrücke. Das Buch ist total leicht zu lesen, also eigentlich ein wissenschaftliches Buch, aber wirklich leicht zu lesen, sehr empfehlenswert. Da geht es um, das heißt Gesichter lesen. Es geht darum, Mimiken verstehen zu können. Das ist sehr präzise geschrieben. Woran erkennt man eigentlich, dass ein Lachen echt ist? Mhm. Woran erkennt man den Unterschied zwischen müde sein und Trauer sein? Erkenne ich bis heute oft nicht. Das ist dann manchmal auch Frage so, bist du gerade müde oder traurig?
Aber du hast recht. Ich glaube, dass viele Leute, die keinen Autismus haben, sowas auch nicht richtig auseinanderhalten können.
Ja.
Das intuitiv machen, so wie sie es gelernt haben in ihrer Kindheit. Aber natürlich zwischen traurig und müde oder einfach nur gedankenversunken, viele nicht unterscheiden können. Ich glaube aber auch, viele Menschen achten auch gar nicht so auf ihre Mitmenschen und denen ist das dann scheißegal. Das ist schon. Aber was ich ganz spannend finde, ist, du befasst dich erst seit der Diagnose vor 6 Jahren mit diesen Themen. Wie war das denn vorher?
Nee, mit Kommunikationsthemen auch schon vorher, dass ich da merkte, mit diesen Kommunikationsmodellen, zum Beispiel Transaktionsanalyse, das hatte ich im Studium, das hatte mir damals schon geholfen. Also viele Aha-Effekte, dieses um zu erklären, warum macht der andere das? Weil ich es in keinster Weise greifen konnte. Und damals aber auch keinen großen Freundeskreis hatte, mit dem ich darüber gesprochen hätte, also über Probleme. Ich bin da gerade, oder warum macht der Lehrer, Professor, Freund, Freundin gerade dieses oder jenes? Und das war so eine Hilfe zur Selbsthilfe, diese Bücher dazu zu lesen oder diese Modelle zu verstehen.
Was hat sich denn seit der Diagnose konkret geändert in deinem Leben an Sichtweisen, Herangehensweisen?
Zum einen zum Beispiel, dass ich da ein bisschen gelassener mit mir selber umgehe. Naja, dann verstehe ich es gerade nicht. Oder mehr Gelassenheit auch bei meinen Gegenübern, wenn ich dann sage, also ich kenne das so bei Arbeitskollegen, wenn ich irgendwo neu bin, dass ich denen das halt auch erzähle, dann sind die ja erstmal neugierig. Und wenn ich dann später sage, ach übrigens, das, was gestern war, das war jetzt, glaube ich, so der Autismus, dass wir uns da gestritten haben oder dass da so ein Missverständnis gab oder dass die da bei anderen Leuten doch wütender reagieren würden oder vielleicht sogar nachtragender.
Und dir wird mehr verziehen.
Und manchmal, also manchmal auch nicht, aber ja, doch manchmal. Das ist so mein Gefühl, ja. Wobei, ja, ich da doch schon viel geändert habe in meinem Leben.
Ich glaube aber, mit der Herangehensweise, gelassener mit dir selbst zu sein, bist du vielen Menschen da draußen weit voraus. Denn ich denke, das ist was, das wir alle machen sollten. Uns weniger streng behandeln und nicht so streng zu uns sein, sondern einfach mal unsere, in Anführungszeichen, Fehler oder Eigenschaften akzeptieren und sagen, in Ordnung, ich darf so sein.
Genau, was natürlich nicht in so ein Du-darfst-Schein umgemünzt werden darf. Ich bin Autist und deswegen musst du mir verzeihen. Mhm. Ja, und so bin ich, ja. Also da ist eine Grenze irgendwo, die fällt mir gerade schwer, das zu erklären, ja.
Aber Alex, erzähl doch mal von deiner...
Gerne.
Erzähl doch mal.
Alles, was du willst.
Passt. Habe ich ja auch schon vorab gesagt, Alex, du musst nicht alles erzählen, genau. Und wir können gerne rausschneiden, wenn du dich nicht wohlfühlst.
Ja, danke.
Das wollte ich nochmal dazu sagen. Mhm. Aber vielleicht hast du ja Lust, nochmal etwas von deiner Kindheit oder Jugend zu erzählen. Denn du hattest erwähnt, dass das nicht so rosig aussah.
Ja, also der Hauptknackpunkt war tatsächlich gar nicht die Scheidung meiner Eltern. Ja, doch, oder auch die Beziehung zu meinen Eltern. Ich glaube, dass meine Mutter selber Autistin ist, nicht diagnostiziert. Mein Vater hatte auch so starke Tendenzen in die Richtung.
Spannend.
Ist mir aber auch erst vor 3 Wochen klar geworden, als ich mit ihm telefoniert habe. Nach vielen Jahren des Nichtredens. Also die Beziehung zu meinem Vater ist schon ein bisschen schwierig manchmal. Oder er ist einfach völlig anders. Und ja. Genau, aber einer der größten Knackpunkte in meinem Leben war sicher die Psychose meiner Mutter. Sie hat eine bipolare Störung gehabt. Sie ist vor 2 Jahren gestorben. Und im Alter, als ich zu 12 war, brach das aus. Und da wusste ich damals gar nicht, was da los war. Und plötzlich ist da ein Mensch, der völlig irrational handelt, also wirklich manisch, zum Teil depressiv und schwankend, und dass sie wirklich innerhalb von 2 Minuten eben wirklich noch himmelhoch jauchzen und alles ist super toll und im nächsten Moment heult sie da Rotz und Wasser. Mhm. Das war für mich natürlich, der immer sehr sachlich ist, nicht im Ansatz, also es wäre für jedes Kind völlig überfordernd gewesen und für mich halt dadurch noch mehr. Ja. Und und das dann so etwa alle 2 Jahre. Dann ging es, genau, dann kam sie in eine geschlossene Psychiatrie. Dann habe ich bei Verwandten gewohnt ein halbes Jahr. Das war auch eine schreckliche Zeit. Schreckliche Zeit.
Warum das?
Die Tante von mir hat, das jetzt meine Interpretation, ist cholerisch. Also sie reagierte da damals auf mich, oder ist jetzt die Sichtweise des 12-Jährigen in mir. Sie war ständig sauer und wütend auf mich. Mittlerweile weiß ich, dass sie das auch bei anderen Leuten war. Damals hatte ich aber das Gefühl, immer nur ich. Mhm. Ich bin schuld. Und ich konnte ihr auch nie was recht machen. Es gab da, so wie im Film Schindlers Liste, wo die Jüdin im Hause zu Schindler sagt, das Schlimmste an den Nazis sei... Sie ist kein Nazi, ja, aber... das Schlimmste an der Situation mit den Nazis sei, es gibt keine Regeln. Es gibt nichts, was man tun kann, um überleben zu dürfen oder um überleben zu können. Machst du heute oder hast du gestern das eine gemacht und es war falsch und machst es dann heute, dann kann das heute falsch sein, einfach weil sie völlig willkürlich sind. Und meine Tante war, genau, aus meiner Sicht einfach sehr willkürlich. Es gab keine festen Regeln, an die ich mich halten konnte. Für mich als Autisten, der sich gerne sowieso an Regeln hält, war das umso schlimmer. Und damit natürlich vortragen, dass ich mit irrationalen oder wenn ich so das Gefühl habe, mein Gegenüber ist irrational, habe ich da große Schwierigkeiten mit.
Oh, das kann ich mir vorstellen.
Also
das,
auch bis heute.
Das klingt ja echt übel, dass gerade du, der diesen Autismus hat mit 2 Frauen, Tante und Mutter, die eher sehr emotional extrem waren, so früh zu tun hattest.
Ja.
Wie ging es denn dann weiter?
Genau, also erstmal mit 12 Jahren bin ich dann wieder zu meiner Mutter gezogen, aber da war sie mir auch völlig fremd. Also das war, man hätte mich da auch wirklich zu einer wirklich wildfremden Menschen schicken können. Es wäre das Gleiche gewesen. Also meine Mutter war plötzlich gar nicht mehr emotional. Sie war durch die Medikamente, die sie bekam, einfach stocksteif. Das hat sich dann auch wieder so ein bisschen gelegt. Irgendwann war sie wieder meine Mutter. Und 2 Jahre später ging es wieder los. Dann hat sie die Tabletten abgesetzt. Und jedes Mal, wenn sie die Tabletten abgesetzt hat, ja, wenige Wochen später, erstmal fühlte sie sich dann wieder gut und besser. Das sieht man auch gut in der Serie Black Box bei Amazon übrigens. Ist eine tolle Serie. Ja, und dann ist es völlig, ist sie völlig entgleist. Genau, und dann habe ich es damals als 14-Jähriger, nee, das habe ich schon damals als 12-Jähriger so gemacht. Ich wusste ja auch nicht, was los war. Habe mich auch niemandem anvertraut damals, kannte ich nicht. Und ich habe es auch gar nicht wahrgenommen, dass ich Probleme hatte. Das war auch, glaube ich, das, oder ja, jetzt aus heutiger Sicht das Traurige. Das, es war immer dieses, ist halt so.
Oder dass du da vielleicht auch dachtest, es sei normal so.
Ja, ja, genau. Und es ist, und durch dieses Mantra, es ist halt so, ich kann es ja eh nicht ändern. Genau, also ich bin damals damit umgegangen, also mal als Beispiel, ein heftiges Beispiel. Meine Mutter ist dann mal für 2 Wochen weggefahren.
Wow, und du warst 12 oder 14?
Ich war 12.
Wow.
Sie hat mir dann, glaube ich, damals 100 Mark oder eine Woche, ja, da verschwimmen die Erinnerungen. Ich weiß noch, dass sie mir Geld auf dem Küchentisch da liegen gelassen hat. Und als sie dann gegangen ist, das war für mich normal.
Wow.
So war meine Mutter vorher nie wohlgemerkt. Sie war immer sehr kümmernd. Ich weiß noch, dass mein Onkel manchmal an der Tür stand. Die hatte schon Lunte gerochen. Irgendwas ist da. Und dann fragte er auch, wo ist denn deine Mutter? Ja, hat sie mir erzählt. Ich weiß es gerade gar nicht. Und war mir egal, war okay. Und ich habe mir da, mein Problem damals war, wie komme ich an Essen? Und ich habe mich dann einfach jeden Tag bei Freunden eingeladen. Hallo Martin, kann ich heute Nacht bei dir schlafen?
Und deine Freunde, haben die es mitbekommen, was da abging oder geahnt? Oder deren Eltern vielleicht?
Weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht. Also dadurch, dass sie einfach jeden Tag woanders dann oder höchstens 1-2 Tage war und ich ja auch nicht darüber gesprochen habe, was da zu Hause gerade los ist, glaube ich es nicht. Also erst später, als es dann wirklich eskaliert ist. Aber weiß ich nicht. Nee, ich weiß es wirklich nicht.
Du kannst ja, vielleicht hast du ja noch Kontakt zu denen.
Ja, ja, habe ich.
Dass du mal nachfragen kannst, ob irgendwie die was gemerkt haben oder so. Ja. Aber offensichtlich wurde zumindest nicht reagiert. Weder, dass du angesprochen wurdest, noch, dass irgendwer da mal das Jugendamt eingeschaltet hat.
Ja, so. Doch, das kam dann alles. Mhm. Durch meinen Onkel tatsächlich. Mhm. Da bin ich ihm auch bis heute sehr, sehr dankbar, dass er sich da so eingesetzt hat, ohne dass da jemand kam und sagte, du musst. Also zum einen, dass er halt plötzlich an der Tür stand, das hat er sonst nie gemacht. Ne? Und das irgendwann war auch mal jemand vom Jugendamt daneben und ich dann als 12-Jähriger, hör, was so. Ich habe mir dann nichts bei gedacht, ist halt so.
Ja. Oh Gott, ja.
Genau, und dann kamen sie halt irgendwann ja ins Krankenhaus.
In die Psychiatrie.
In die geschlossene Psychiatrie wohlgemerkt. Also ich habe dann das erst später erfahren, eine Nachbarin hatte die Polizei gerufen und dann halt gesagt, meine Mutter hat sie mit einem Messer bedroht.
Oh Gott.
Genau, es gibt halt nur 2 Möglichkeiten, jemanden einweisen zu lassen, der das nicht will, wenn er sich selber oder andere gefährden könnte. Und das hatte ich halt, ja, schwieriges Thema. Ja, und so war sie dann erstmal.
Und da warst du 14?
Nee, erstmal 12. Also das mit dem Messer, das war im Alter von 12. Okay. Das mit 14, da habe ich noch wenig Erinnerungen. Da habe ich dann ein halbes Jahr tatsächlich beim Freund und seiner Mutter, alleinerziehenden Mutter, gewohnt. In einer kleinen Wohnung. Also sprich, ich habe bei dem Freund in seinem Zimmer, in seinem ziemlich kleinen Zimmer mitgewohnt. Also wo dann wirklich nur meine Matratze noch neben sein Bett passte und dann war das Zimmer voll.
War ein toller Freund.
Bis heute. Und ja, wirklich, ja, wir kennen uns seit der Grundschule auch. Merke ich auch immer mehr. Wir unterscheiden uns auch in vielerlei Hinsicht. Aber ja, die Freundschaft ist da.
Oh, wie schön. Genau. So einen Freund zu haben, der einen dann auch so lange aushält und dann so da ist, das ist was sehr Wertvolles.
Ja, genau. Also es war auch belastend für beide sicherlich. Habe ich damals ja auch nicht mitbekommen. Ist halt so.
Vielleicht hat dich dein Autismus in der Zeit auch ein bisschen gerettet vor dem ganzen Ärger.
Stimmt, das habe ich so noch gar nicht gesehen, genau. Ja, und mit 16, da war das so, da war ich bei der Jugendberatungsstelle. Meine Mutter, als sie wieder ein bisschen klarer war, hatte so die Idee, alleinerziehende Mutter wäre ganz gut, wenn ich einmal die Woche mit einem erwachsenen Mann sprechen könnte. Da hatte ich dann, glaube ich, immer eine Stunde Termin. Und da habe ich dann das erste Mal tatsächlich dann mit jemandem wirklich drüber gesprochen, nämlich mit dem Mann, mit dem habe ich heute auch noch Kontakt. Mhm. Und dem habe ich dann ganz klar gesagt, ich halte es nicht mehr, also da war ich 16 und ich halte es bei meiner Mutter nicht mehr aus, ich will sofort raus und mir war wirklich egal, wohin. Dann meinte er, ach, ich kenne da gerade so eine Jugendwohngemeinschaft aus Wiedenheim, hat er sich gerade vor ein paar Wochen angeguckt, das war ganz nett oder von seinem Gefühl her könnte das total gut passen, ob ich da Interesse hatte. Ja. Also vor allem, weil es von ihm kam, dadurch, dass er sagte, also da hatte ich totales Vertrauen, wenn er sagt, das ist toll, dann auf jeden Fall. Genau, und da habe ich dann 3 Jahre gewohnt, also praktisch ja, im Heim mit 4 anderen Jugendlichen. Und das war sehr familiär. Also gar nicht so diese Klischee-Vorstellung, also das, da passen so diese Klischee-Vorstellungen von Heim mit irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 100 Jugendlichen und ganz schrecklichen Betreuern oder Aufsehern. Das war da gar nicht. Das war einfach total familiär und das war schön. Und ich habe auch noch mit 2, also vor allem mit 2 der Jugendlichen von damals auch bis heute noch Kontakt regelmäßig. Die eine, ja, nee, will ich gar nicht drüber erzählen, was mit den anderen
ist. Aber es ist schön, dass du das auch nochmal so erwähnst und vielleicht ein paar Hörern die Angst vor solchen Heimen oder solchen Wohngemeinschaften nimmst.
Das würde mich freuen. Aber ich habe auch ein anderes Heim erlebt, wo ein anderer Freund von mir reinkam. Und das war wirklich nur eine Aufbewahrungsstelle.
Oh je.
Und das war wirklich schlimm. Und das kommt mit der Unterschied, was mir damals auffiel, bei uns wechselten Betreuer einmal die Woche am Sonntag. Und sonst waren die halt den ganzen Tag da ab 14 Uhr. Wir mussten halt in die Schule. Man war verpflichtet, Schule oder Ausbildung machen zu müssen. Keiner durfte zu Hause einfach nur da sein. Und bei diesem anderen Heim war es so, da wechselten die Betreuer täglich.
Oh, okay.
Und der Unterschied war wirklich, dass ich war dann nur mal ein paar Tage zu Besuch und ich merkte wirklich, wie diese Betreuer wirklich die Stunden zählten, um endlich wieder nach Hause zu dürfen.
Ja, die haben dann keine Bindung zu den Jugendlichen aufgebaut.
Nee, gar nicht. Und die Jugendlichen, also das war wirklich dieses Gefühl, wer da nicht als Verbrecher reinkommt, der kommt da als Verbrecher raus. Also so war mein Gefühl damals als Jugendlicher.
Krass.
Genau. Also so kann es auch sein. So war es bei mir gar nicht, überhaupt nicht. Mir hat das sehr geholfen, mir hat das Spaß gemacht. Bei mir gab es auch noch dieses, ich will da nie raus, weil das so, ja, es war so nett, sodass die Betreuer schon Witze machen, dass sie mich da nie rauskriegen werden, im Gegensatz zu allen anderen, die da mit 18, juhu, eigene Wohnung.
Das war Geborgenheit für dich.
Ja, genau. Ja, und viel Sicherheit. Also eben, und auch so Bequemlichkeit im Sinne von, wir hatten dann auch Dienste mit Küchendienst. Man musste einmal im Monat, also bei 4 Jugendlichen, eine Woche lang kochen oder ein anderer musste dann das Wohnzimmer aufräumen.
Regeln und genau. Halt und Stabilität. Genau. Das ist das, was zum Autisten passt.
Total.
Aber irgendwann bist du doch ausgezogen.
Genau, mit 19. Also, da hatte sich das auch geändert. Ich hatte mir vorgenommen, aus welchem Grund würde ich jemals ausziehen? Und dann war so innerlich ganz spontan, wenn ich jemals mein Zimmer abschließen will vor den anderen Jugendlichen. Und genau das ist passiert. Wir haben 2 neue Jugendlichen bekommen und ja, die sind da auch mit dem Eigentum der anderen nicht ganz so. Also nicht, die haben geklaut, aber die hatten da so eine andere Wertvorstellung.
Okay.
Und ich merkte, dass ich zunehmend dann manchmal mein Zimmer abgeschlossen habe. Und das war wirklich dann der Punkt, wo ich mal dachte, nee, geht nicht mehr, ich will raus. Und ich war dann 19 und mit 19 habe ich dann meine erste eigene Wohnung bekommen.
Und hast dann auch mit dem Studieren angefangen?
Nee, das war noch zur Gymnasialzeit. Aber da war, ich habe dann mein Abi nicht geschafft. Also ich habe dann die 12. Klasse einmal wiederholt. Bei der 13. Klasse habe ich dann bei der Langzeit-Mathe-Klausur 0 Punkte geschafft.
Wow.
Stimmt gar nicht. 3 Punkte, 3 Punkte. Und 5 hätte ich gebraucht und wäre alles gut gewesen. Ja. Und das war so ärgerlich, weil damit mein Traum vom Informatikstudium erstmal weg war. Das war eine ganz schreckliche Zeit, dass dieses doofe Abitur nicht bekommen habe. Habe ich dann aber, nachgeholt.
Ja, das kenne ich, das ging mir ja ähnlich.
Schulische Ausbildung, also auch, wenn man all diese Zukunftspläne, die dann so wegrauschen von einem Augenblick auf den anderen, da habe ich auch bei vielen Freunden gesehen, genau. Geht trotzdem irgendwie. Genau, dann habe ich irgendwann angefangen zu studieren und merkte, oh toll, endlich darf ich richtig viel lernen. Endlich habe ich da Leute vor mir, die mir richtig viel beibringen können. Und dann merkte ich, voll langweilig. Sie fangen wirklich bei 0 an.
Ah, und du warst durch die vielen Bücher, die du gelesen hast, schon weiter?
In einigen Fächern. Also in dieser schulischen Ausbildung, die ging 2 Jahre, da wusste ich in 3 Fächern mehr als die Lehrer, zum Beispiel im Programmieren. Also es wäre mir lieber gewesen, wenn sie mich als Lehrer dahingestellt hätten. Und wahrscheinlich hätte ich es tatsächlich auch besser hinbekommen.
Bist du ein guter Lehrer?
Sagt man mir nach. Also ich bin auch seit über 20 Jahren Volleyballtrainer und das war ich zu der Zeit auch schon. Also ich bin es gewöhnt, vorne zu stehen und Leuten was beizubringen. Tatsächlich macht mir das großen Spaß. Auch, glaube ich, so typisch nicht autistisch. Aber dadurch, dass ich damals als, ich glaube, 20-Jähriger damit anfing, als Volleyballtrainer zu arbeiten, das war eine der besten Therapieformen, die ich je hatte, weil Regeln mit Kindern, Jugendlichen, also im Alter von 13 bis 16 waren die damals, ja, wenn da irgendwas passiert, ein Kind schlägt das andere, etwas, was ich dann gerne mache, oder nicht in der Situation, sondern was ich grundsätzlich gerne mache, nachdenken. So, was hat das denn für Auswirkungen, wenn ich dieses oder jenes dann entscheide, mache, wie auch immer. Und ja, mit Kindern und Jugendlichen habe ich etwa 2-3 Sekunden Zeit zu entscheiden und sofort zu handeln. Ah. Und mir da halt dann auch eigene Regeln oder Automatismen beizubringen. Also dann, wenn ich sehe, da schlägt oder schreien sich gerade Jugendliche an, dass ich sofort dazwischen gehe und nicht erstmal drüber nachdenke, ist das jetzt richtig, wenn ich dazwischen gehe, soll ich sie nicht erstmal, ach, vielleicht tut ihnen das gerade ganz gut, wenn ich das jetzt ein bisschen selber. Ja, und das hat mir sehr geholfen.
Also war das dann war das intuitiv oder hast du dir das richtig angeeignet?
Nee, das habe ich rational gelernt, indem ich dann wirklich zum Teil wochenlang, also nach der Situation noch wochenlang darüber nachgedacht habe, zum Teil noch Jahre später, wie möchte ich in so einer Situation sein? Aber tatsächlich, viele dieser Situationen wiederholen sich auch, sodass es dann leichter wird. Also dass ich tatsächlich so als Volleyballtrainer es nur noch ganz selten, also gerade im Training mit Erwachsenen nur noch ganz selten habe, dass eine Situation völlig neu ist. Also ähnlich, dass ich dann vielleicht auch nicht so direkt weiß, wie ich damit umgehen soll. Aber in der Regel geht das. Mein Handy hat gerade vibriert, ich habe es vergessen auszuschalten.
Ach, macht nichts, der kleine Pizza. Ja. Das passt ja. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie es dann weiterging.
Genau, dann habe ich erstmal, es gibt einen Film 13 Semester, da war ich drüber. also trotz dieser Unterforderung habe ich wirklich schrecklich lange studiert. Aber ich hatte auch das Problem Perfektionismus. Ein großes Problem tatsächlich bis heute eigentlich manchmal noch Perfektionismus. Ich möchte es dann besonders gut machen. Oder diese Falle von, entweder möchte ich es richtig gut machen oder lieber gar nicht. Und dieser Graubereich dazwischen fehlt dann manchmal.
Ist das typisch für den Autismus?
Ich fürchte ja. Aber auch bei Nicht-Autisten sehe ich das doch oft. Und da habe ich auch viele Jahre dran trainiert. Darüber können wir, glaube ich, allein eine halbe Stunde sprechen.
Ja. Können wir ja in einem anderen Podcast, dann können wir ja gerne noch mal einen Podcast zum Thema Perfektionismus
aufnehmen. Sehr gerne, wenn das gewünscht wird. Leute, mit denen ich darüber geredet habe, die waren da sehr dankbar. Und die auch gerade die Sachen ausprobiert haben, die sind auch so ein bisschen rausgekommen. Vor allem, ja, und der wichtigste Tipp eben, fast trivial, dass man einfach erkennt, dass der Perfektionismus einem im Weg steht. Also während ich früher dachte, das ist etwas Gutes, hohe Qualität zu wollen. Und manchmal ist es eben gut auch, ja, einfach nur das Ziel zu erreichen, dass das auch okay sein kann.
Ja, Perfektionismus kann auch ausbremsen.
Völlig.
Vor allem, wenn man zu theoretisch Sachen durchdenkt und einfach es praktisch nicht auf die Straße bringt, so ein bisschen.
Ja, siehe meine Diplomarbeit. Ich habe da 12 Monate dran gearbeitet, wo man ja eigentlich nur so 3 Monate Zeit hat. Und ich habe rückblickend im Zeitmanagement so viele Fehler gemacht. Aber diese Diplomarbeit damals hat mir auch sehr geholfen, insofern, dass ich da wirklich gemerkt habe, ich glaube, von dem Wissen, was ich mir da angeeignet habe für die Diplomarbeit, habe ich maximal 20% am Ende in die Arbeit einfließen lassen. Also 80% war völlig unnötig für die Arbeit. Also war für mich interessant und spannend, aber ja, dadurch wird es auch lang und zäh und sehr, sehr anstrengend. Und auch finanziell am Ende des Studiums sehr anstrengend. Besser wäre es halt gewesen, wenn ich erstmal einfach nur die Seiten schreibe und dann, wenn ich fertig bin, nochmal nachlege. Wäre ein besseres System gewesen.
Alex, du erzähltest, zu Beginn, dass du nicht nur Autismus, sondern auch Depressionen hast oder hattest. Wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu, weiß ich natürlich nicht. Rückblickend, zum Beispiel zu meiner Gymnasialzeit, da hatte ich die bestimmt auch schon, vermute ich. Weshalb ich dann mit Perfektionismus zusammen, damals wusste ich gar nicht, was da mit mir los war. Und ich hatte das dann erst im Beruf, so am Ende meines ersten Arbeitgebers, hatte ich dann mit jemandem vom Betriebsrat gesprochen, hatte Schwierigkeiten mit meinem Chef, überhaupt mit der Arbeit, war völlig überfordert. Auch Schwierigkeiten mit meinem Perfektionismus. Der Arbeitgeber war fordernd, für mich überfordernd zu der Zeit. Vor allem als Berufseinsteiger war der Arbeitgeber nichts für mich, weiß ich heute. Und der Betriebsrat meinte dann so, dass so die Symptome, die ich auch beschrieb, wie es mir da gerade ging, dass er also den Verdacht hatte, könnte ja Burnout sein. Mhm. Ah, nee, gar nicht, das kam später. Das hatte dann der Hausarzt, der, zu dem ich da ging, dann so vermutet, so, das, was Sie da erzählen. Aber da habe ich dann mal wirklich alles rausgelassen, wie es mir gerade ging. Und er so, könnte Verdacht, Burnout. Oder Depression. Der Betriebsrat hatte dann den schönen Spruch, ah ja, Burnout, die Depression der Gewinner. Also oder anders, Gewinner haben Burnout und Verlierer Depression.
Boah, das ist ja so ein Quatsch. Ja.
Also darüber machte er sich lustig. Das war überhaupt nicht seine Meinung, sondern eigentlich nur mir zu beschreiben, wie was für ein Quatsch, also genau, um zu beschreiben, was für ein Quatsch das ist natürlich, aber ja.
Burnout. Das sind genau diese Themen, mit denen wir mit diesem Podcast oder generell mit Soulogy aufräumen wollen. So ein Quatsch.
Genau, ist ein totaler Quatsch. Aber tatsächlich hilft es, also das weiß ich auch, damals war es für mich leichter zu akzeptieren, Burnout zu haben statt Depression. Depression klang total, weiß ich, ja, es war ja völlig diffus, kannte ich nicht, klang irgendwie ganz schrecklich. Burnout klang irgendwie annehmbarer. Ist das total Gleiche?
Okay.
ja.
Okay, also was mich jetzt noch interessiert, du hattest gesagt, du hattest vermutlich in der Gymnasialzeit auch schon Depressionen, konntest die aber nicht greifen. Wie hast du dich denn da gefühlt?
Boah, muss ich mich mal eben gerade reinversetzen. Das dauert, glaube ich, mal einen Moment.
Wir haben ja Zeit, wir haben es nicht eilig.
Überfordert, ängstlich, traurig, ja, und vor allem, ja, und da, genau, die Gelassenheit, die ich heute da manchmal habe, was ich vorhin mit dem Autismus meinte, die Gelassenheit fehlte mir damals ja völlig. Also dieses, ich kann gerade nicht. Also lebte dann so in Übersprungshandlung, wenn es gerade nicht ging. Und etwas, was ich damals nicht fassen konnte, war dann, oder ein sehr schweres Symptom, ich wollte mich dann auf eine Klassenarbeit vorbereiten, die am nächsten Tag natürlich stattfand, nicht Wochen vorher, schon mal gelernt, ging gar nicht damals für mich. Und ich war es ja gewöhnt, innerhalb von 2-3 Stunden das Wissen aufzusaugen für so eine Klausur. Aber ich kriegte dann plötzlich diese 2-3 Stunden nicht hin, weil, also ich erinnere mich jetzt gerade so an das Schlimmste bei einem Lehrer, dass sobald ich auch nur mich 5 Minuten daran setzte, dann so allerlei schlimme Gedanken hochkamen über diesen Lehrer. Und ich war wirklich nur noch auf diese Gedanken, der doofe, doofe Lehrer, und fixiert, sodass ich gar nicht mehr lernen konnte. Also ich konnte mit den Gefühlen gar nicht umgehen. Ich konnte damals sowieso mit Gefühlen nicht umgehen und war völlig überfordert mit mir selber, sodass ich dann gar nicht lernen konnte. Obwohl ich mir doch extra den ganzen Tag Zeit gelassen habe. Also ich hatte keine Termine, ich hatte keinen Sport, ich habe die Zeit ja und konnte überhaupt nicht verstehen, warum ich da diese lächerlichen 2-3 Stunden Lernen nicht hinbekam, wo mir das doch sonst so leicht fiel.
Eben war das ein längerer Zeitraum?
Wie meinst du das?
Also als diese quasi vermutlich Depressionen auftraten, warst du wie alt ungefähr?
Etwa 18, 19.
Also so in der Zeit, als du in dieser Wohngemeinschaft gewohnt hast?
Ah, guter Punkt. Danach. Ja, genau. Nee, 18 nicht. Also als ich dann anfing, alleine zu wohnen. Also wahrscheinlich hatte ich das davor, vielleicht hatte ich das davor auch, aber nicht in der Schwere.
Und was hast du dann getan?
Nichts. Es ist halt so.
Ah, da sind wir wieder bei dem Es ist halt so. Das heißt, du hast darüber nicht geredet, dir hat keiner geholfen. Du hast einfach weiter funktioniert, dich zusammengerissen und wie man so schön sagt, genau. Und irgendwie weitergemacht. Genau. Und du erzähltest eben, dass diese Diagnose dann erst in deinem ersten Job, bei deinem ersten Arbeitgeber kam.
Genau.
Also gerade sagtest du, du hättest beim Hausarzt dann ein Burnout diagnostiziert bekommen.
Verdacht, also Diagnose noch nicht, Verdacht nach der Symptombeschreibung und nach der Beschreibung, was mich da so belastet beim Arbeitgeber. Ja.
Da warst du vermutlich Mitte 20?
Da war ich fast 40. Nee, Mitte 30.
Mitte 30 bei dem, ach ja, du hast ja erzählt, du hast sehr lange studiert.
Genau, lange Schule, lange studiert und ja, das war auch eines der Themen. Oh Gott, ich bin alt, will mich überhaupt ein Arbeitgeber haben? Ja, und als Informatiker brauchte nur den Arm heben und hatte ich schon 5 Anfragen.
Aber du hast dich trotzdem unter Druck gesetzt.
Ja,
wieder.
Ohne Ende.
Und dann auch noch diese Überforderung beim ersten Arbeitgeber.
Genau.
Und du warst beim Arzt und er meinte Verdacht auf Burnout.
Genau.
Und dann?
Genau, dann ging es mir erstmal richtig, dann gab es Jetzt schießen mir so viele Gedanken durch den Kopf.
Lass dir Zeit.
Ich weiß noch, direkt einen Tag davor hatte ich noch mit meinem Chef gesprochen und da wurde mir dann klar, nee, das wird hier nix und so, dass ich einfach nur noch dachte, ich will hier raus, egal welche Konsequenzen. Also ähnlich wie damals mit 16 Jahren mit, ich will weg von meiner Mutter, war jetzt die Lösung weg von diesem Job und Aufhebungsvertrag wurde, ich hatte meinem Chef dann auch gesagt, oder mit dem Betriebsrat zusammen, ich will da unbedingt raus. Und ich glaube, der Betriebsrat oder der Hausarzt hat mir dann bestimmt den Tipp gegeben, geh doch mal zum Therapeuten. Bin ich dann da gewesen, hatte sogar einen recht schnellen Termin bekommen für so ein Erstgespräch und saß da völlig aufgelöst und haspelte und redete wie so ein Maschinengewehr. So und so kurz vorm Weinen und völlig aufgelöst und gar nicht mehr verstehen, was gerade mit mir los ist. Und er meinte nur, ich kann Sie nicht behandeln in dem Zustand. Okay. Gehen Sie erstmal lieber in die in die stationäre Aufnahme. Also Sie müssen da erstmal überhaupt, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Und das war Gold wert. Das habe ich dann auch gemacht. Wurde dann stationär aufgenommen für 6 Wochen, wobei nach einer Woche bin ich schon in die Tagesklinik gekommen. Also mir ging es zu der Zeit auch schon wieder ein bisschen besser. Konnte dann auch Sport weitermachen. Das hat mir sehr gut getan.
Also wie war das denn, als du in diese Woche in dieser stationären Klinik warst? Was hast du erwartet und was bekamst du? Also wie war es da vor Ort?
Ich weiß gar nicht mehr, was ich erwartet habe. Ich weiß nur, dass ich dachte, es geht so nicht mehr weiter. Also ich war wirklich so gegen die Wand geknallt und alle meine, genau, deshalb hatte ich das auch meinem Arbeitskollegen später erklärt, der dann auch fragte, warum bist du nicht mehr bei uns? Und das dann auch erklärt hat, so alle Lösungen, die bisher in meinem Leben funktioniert haben, funktionieren nicht mehr.
Also dieses Weitermachen, Durchhalten.
Genau. Und
ist halt so.
Ja, und noch ein paar bessere Lösungen hatte ich auch noch, aber auch all das funktionierte nicht. Vor allem mit diesem Chef nicht, aber auch in meinem Leben nicht mehr. Und da war erstmal zur Ruhe kommen. Auch erstmal mir selber erlauben, zur Ruhe kommen zu dürfen, drüber nachzudenken und nicht wieder, ich muss schnell in den nächsten Job. Mhm. So, oh Gott, das Arbeitslosengeld oder Krankengeld läuft bald aus.
Und wie bist du zur Ruhe gekommen? Durch Gespräche mit Therapeuten oder durch mangelnde Ablenkung? Was war das so für dich?
Bei dieser Tagesklinik ist mir auch im Vergleich zu den anderen aufgefallen, das, was mir am meisten geholfen hat, waren gar nicht so sehr die Gespräche mit den Therapeuten, sondern vor allem die Gespräche mit den anderen Betroffenen, die halt auch Depressionen und ähnliche Sachen hatten. Und so in den Gruppengesprächen, also wie bei einer Selbsthilfegruppe, wenn der eine dann erzählte, so und so ist das bei ihm gerade, dass ich dann dachte, boah, das ist ja wie bei mir, das ist ja unfassbar. Und wie ist der damit umgegangen? Und dann halt, dass ich dann nach diesen Gruppengesprächen dann halt viel mit diesen Leuten gesprochen habe. Wie gehst du damit um? Wie ist denn das? Und da unfassbar viel für mich rausgezogen habe. Vor allem wahrscheinlich auch erstmal dieses Gefühl, ich bin nicht allein.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, und wahrscheinlich ist emotionale aufgefangen werden, das mir da sehr gut getan hat, sodass da auch schon nach, ich weiß nicht, ich glaube so nach 3 Wochen ging es mir deutlich besser, sodass die Ärzte mich da auch leider schnell wieder loswerden wollten. So, ihnen geht's ja wieder gut genug. Mhm. Und während ich so, was? Aber ich mache doch hier gerade so eine Fortschritte und zwar wirklich wöchentlich, dass ich merkte, so Knoten in meinem Kopf sind geplatzt, dass ich so wirklich unfassbare Selbsterkenntnisse hatte, was da so gerade schief läuft, was ich ändern könnte. Und ich wollte das auf jeden Fall noch ein bisschen länger haben. Aber dann nach 6 Wochen wurde ich entlassen, leider aus meiner Sicht zu früh. Mir ging es schon gut, ja, aber die Erkenntnisse sprudelten da nur so. Mhm. Genau, und dann ging es in die ambulante Therapie, also in Gesprächstherapie, einmal die Woche. Auch das hat mir sehr geholfen.
Witzig, wahrscheinlich ähnlich wie als du aus dem Wohnheim, aus dieser Wohn-WG ausziehen wolltest, dass du aufgefangen wurdest und nicht mehr weg wolltest.
Stimmt,
ich sehe da gerade die Parallele.
Habe ich so noch nie gesehen. Ach, lustig. Aber ja, stimmt, ja.
Und du bist danach, hast du eine regelmäßige Therapie gemacht?
Genau. Das war auch noch in dem Krankenhaus. Die hatten, ich weiß gar nicht, wie sie das nennt, Ärzte in Ausbildung. Das kann ich auch sehr empfehlen. Oder Psychologen in Ausbildung. Die haben dann ihr Studium absolviert. Also die sind dann recht jung, so Anfang 20, wo dann viele, die älter sind, dann denken, was will mir eine 20-Jährige oder ein 20-Jährige was vom Leben erzählen und wie will er meine Probleme verstehen? Tun sie. Die sind einfach gut ausgebildet und oder so meine Erfahrung.
Warum fandest du die Psychologen in Ausbildung angenehmer? Also was war
was heißt angenehmer? Also vor allem gibt es sehr schnell einen Termin.
Ach,
also man muss nicht ein Jahr warten. Und vor allem sind da viele. Also man, ja, es geht schnell. Nee, und ich fand es tatsächlich angenehm. Und was mir eine Therapeutin mal erzählte, dass es da Untersuchungen gab, welche Arten von Therapeuten helfen am besten, in welche Richtung. Die Richtung ist übrigens so, aus der Untersuchung kam heraus, die Art, ob Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie oder egal was, ist gar nicht so entscheidend. Hauptsache, das Vertrauen zum Therapeuten ist da. Mhm. Das ist viel wichtiger, dass man da so auf einer Welle irgendwie ist, dass man sich dem anvertrauen kann und dass man ja irgendwie Ideen bekommt, die man auch umsetzen mag oder sich da abgeholt fühlt. Das ist viel, viel wichtiger.
Das kann ich total bestätigen. Die Chemie muss einfach stimmen.
Ja, ja.
Und aber das Gemeine ist ja, dass es momentan so schwierig ist, Therapieplätze zu bekommen.
Ja, jetzt gerade Corona.
Und, ja, und war vorher schon und schwer vorher und jetzt ist es schwer. Noch schlimmer. Mhm. Und dann auch noch wählerisch sein zu müssen und nicht den Erstbesten zu nehmen oder vielleicht auch von Seiten Krankenkassen her nehmen zu müssen.
Genau.
Und wenn man das Gefühl hat, es passt einfach nicht.
Ja,
das
müssen ist schon tut man ja nicht, aber tatsächlich auch wieder sehr innere Druck, ne? Lieber den als keinen.
Ja.
Ja, ist eher von abzuraten. Also da, das kann auch nach hinten losgehen, was ich von anderen höre. Also man hat ja 5 Sitzungen, so als Probesitzung, wo man wirklich nach der 5. oder währenddessen wirklich sagen darf, nee, passt nicht. Mhm. Das sollte man auf jeden Fall nutzen. Also bei mir hat es meistens gepasst, beziehungsweise auch einmal gar nicht, aber da hat mir geholfen, dass ich das dann noch angesprochen habe, also dass die Therapeutin mir irgendwas sagte und ich dachte beim nächsten Mal, boah, da fühlte ich mich angegriffen oder weiß ich nicht, mindestens unwohl. Dann haben wir darüber gesprochen und ich dachte, oh Gott, jetzt kommt da irgendwie voll das Donnerwetter oder jetzt ist die beleidigt oder keine Ahnung. Nee, war sie gar nicht. Die war einfach so, ach, gut, dass wir drüber reden. Machen wir nächstes Mal anders.
Das macht ja auch einen guten Therapeuten aus.
Na klar.
Nicht die eigenen Gefühle mit einzubeziehen oder Themen persönlich
zu
nehmen.
Genau, und da kann ich dann auch nur raten, ruhig mal irgendwas Unangenehmes mal anzusprechen, um mal zu gucken, wie er dann reagiert. Das kann Vertrauen schaffen. Oder eben umgekehrt auch klar zeigen, geht nicht. Und dann auch lieber dann das abzubrechen, bevor es noch schlimmer wird.
Das ist ein guter Tipp. Was mich gerade noch interessiert ist, vom zeitlichen Ablauf her war deine Depression, hattest du da schon die Autismusdiagnose oder?
Nein.
Das heißt, das kam danach. Erzähl, wie kam es?
Jetzt muss ich mir überlegen, ich hatte jetzt mehrere Therapien. Ich dachte, mal gucken, ob ich die jetzt durcheinander kriege. Bei der zweiten oder dritten Therapeutin, die vorletzte Therapeutin. Es waren immer Frauen.
Ah, okay.
tatsächlich. Die hatte den Verdacht von sich aus geäußert. Sie hatte die Vermutung, könnte sein. Sie meinte auch, so richtig passend tut es aber nicht. Mhm. Ach genau, und sie hatte noch die Diagnose aus der stationären beziehungsweise aus der Tagesklinik gelesen, wo sie auch meinte, boah, das passt ja gar nicht. Und genau, die hatten nämlich mir gar keine Diagnose gestellt. Und genau, so dass sie halt auch auf der Suche waren nach einer neuen Diagnose. Genau, und dann haben wir einfach fragte sie halt, wollen wir da mal einen Test machen? Es gibt da so standardisierte. Ja, dann habe ich, glaube ich, 2 Fragebögen ausgefüllt, beziehungsweise die Therapeutin hat geschrieben und ich habe nur meine Antworten genannt. Da kam dann raus, ja, schon wahrscheinlich. Also nicht super deutlich, aber auf jeden Fall auffällig. Sodass sie mir dann riet, eine offizielle Diagnose zu machen. Diagnose gibt es dann im Krankenhaus. Zum Beispiel Berliner Charité war ich dann. Ich weiß gar nicht, hat ein paar Stunden gedauert, so einen ziemlich ganzen Tag. Meine Mutter wurde interviewt, wie ich dann, das Problem ist, normalerweise kann man diese Diagnose nur bei Kindern diagnostizieren, bis zum Alter von 6.
Warum?
Weil, das ist total spannend in der Tat, umso älter man wird, desto mehr kann man das kompensieren. Desto mehr hat man gelernt, mit anderen Menschen, ja, sozusagen als Schauspieler, so nett ist man Chef von mir, so damit umzugehen, dass es gar nicht so auffällt.
Mhm. Sich anzupassen.
Danke, viel besser. Ja, genau. Also man hat dann gelernt, sich anzupassen, gerade als Erwachsener, der es dann auch geschafft hat, so funktional zu sein, berufstätig sein zu können, der dann auch gesagt bekommen, auch heute noch so was, du bist Autist, glaube ich nicht. Genau, und da war es dann auch eigentlich nur anhand meiner Symptombeschreibung, dass sie dann sagten, oder ich habe mich da hingesetzt, ich habe keine Ahnung, ob ich Autist bin, ich brauche diese Diagnose nicht, ich würde nur gern wissen, ob ich es bin. Mhm. Dann haben die auch ganz ehrlich gesagt, so wissen wir auch nicht ganz sicher, aber so nach dem, was sie auch gerade beschreiben, also man könnte sich da auch hinsetzen und Lügengeschichten erzählen, kriegt man die Diagnose wahrscheinlich auch. Ja, aber auch gerade durch das Feedback von vielen Freunden später oder auch Arbeitskollegen, ja, ist das schon ziemlich sicher. Oder auch so, was ich so beim Fernsehen sehe oder in Büchern gelesen habe, da erkenne ich mich oft bei solchen Leuten wieder.
Es ist ein sehr breites Spektrum offensichtlich, genau, und keine es ist ein Syndrom, eindeutigen.
Genau, es gibt keine harten Trennungen. Also oft ist es so, dass Autisten halt unsportlich sind und auch das, selbst das, dieses ziemlich sichere Signal ist auch nicht sicher.
Ich glaube, die meisten denken bei Autismus eher an den Film Rain Man, damals mit Dustin Hoffmann und Tom Cruise. Wirklich jemand, der so in seiner eigenen Welt war, kaum geredet hat, vor sich hin starrte, so eine extreme Form. Aber es gibt ja...
Genau, heute gibt es Sheldon Cooper. Ja. Gott sei Dank, wo das so ein bisschen humorvoll, aber auch überzeichnet auch dargestellt wird. Und genau, in Sheldon Cooper erkenne ich mich auch regelmäßig wieder.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du Sheldon Cooper erwähnst, weiß ich auch, was du vorhin meintest mit dieser Situation und dem Fenster. Ah. Mit diesem quasi vermeintlich Humor, was er gar nicht als Humor meint. Klar, wer Big Bang Theory geguckt hat, der weiß natürlich genau, wie du so tickst. Von außen betrachtet.
Ja, genau. Und gerade diese Serie, während seine Kindheit gezeigt wird, bei Young Sheldon, da ist das natürlich noch deutlicher. Ja. Oder bei Atypical auf Netflix.
Du bist ein Film- und Fernsehschauer.
Geradezu ein Nerd, ja.
Wenn du jetzt so zurückblickst auf deinen langen Weg, der hinter dir liegt, mit dem Autismus und den Depressionen, was würdest du unseren Hörern jetzt mitgeben wollen, abgesehen von dem, was du während unseres Gesprächs schon gesagt hast? Bestimmte Tipps, Betroffenen, Angehörigen?
Die beste Lösung für alles, das hatte Friedemann Schulz von Thun mit seinem Buchtitel gesagt, miteinander reden. Ja. Das hilft bei allem. Also genau, also ich glaube, der wichtigste Tipp für mich damals, gerade bei Depressionen, aber auch eben als Autist, ist eben mit Freunden darüber zu sprechen, zu spüren, es ist okay. Also wie so eine Art kleines Coming-out auch. Oder auch, was mir auch sehr geholfen hat, auch meinen Freundeskreis neu zu sortieren, gerade nach diesem Zusammenbruch mit dem ersten Arbeitgeber. Also heute habe ich völlig andere Freunde, die anders ticken, die zuhören, wo ich auch viel mit denen telefoniere, auch jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Und ja, ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Und ich sehe bei anderen Leuten, gerade bei Depressiven, dass sie sich ja oft eher zurückziehen und es immer schlimmer wird.
Ja. Hast du deinen Freundeskreis bewusst gewechselt oder hat sich das von selbst irgendwie entwickelt?
Teils, teils. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte war, dass ich gemerkt habe bei einigen alten Freunden, dass ich mich viel häufiger bei denen gemeldet habe, als sie bei mir. Ich mich mir dann irgendwann die rationale Frage gestellt habe, will ich das oder versuche ich mal an? Also ich mochte die ja immer voll gerne, deren Gesellschaft, von den alten Freunden, die ich ja schon seit Jahren, Jahrzehnten kannte, hatte jetzt auch neue Bekannte oder Freunde in einer neuen Stadt. Und was ich dann aber gemerkt habe, hey, die melden sich viel öfter als meine scheinbar sehr guten Freunde. Vielleicht sollte ich mir einfach mehr Energie und Zeit in die neuen Leute, also in die neuen Bekannte stecken und dann mal gucken, was bei rauskommt. Und das hat sehr geholfen. Dadurch hat sich das automatisch verändert.
Das ist sehr spannend, auf jeden Fall. Und hast du einen Tipp nicht nur für Betroffene, sondern auch für Außenstehende von depressiven Menschen, Autisten?
Oh, gute Frage. Müsste ich auch erstmal drüber nachdenken. Habe ich bestimmt etliche Tipps. Also ich werde auch ständig von Freunden gefragt. Also angeblich, ich habe schon ganz oft gehört, oh, du wärst voll der gute Psychologe. wäre ich nicht, weil ich die Sachen immer mit nach Hause nehmen würde.
Aber Lehrer wärst du gern?
Ja, also mein Traumjob früher war Professor werden, heute nicht mehr. aber Sporttrainer sein, das mag ich gerne. Ja, Tipps für Betroffene. Nee, tatsächlich müsste ich erst mal drüber nachdenken. Fällt mir spontan nichts ein. Obwohl, wenn ich da jetzt Stunden später, sind da wieder so, ah ja, klar. Offensichtlich. Nee, spontan leider nicht.
Okay. Alex, wir haben eine Frage, die wir allen unseren Podcast-Gästen am Ende unserer Aufnahme unseres Gesprächs stellen. Und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest, ganz egal was, was wäre das?
Spontan, ich bin einfach sehr zufrieden. Ich hätte gar keinen. müsste ich auch erstmal wieder...
Du kannst ja auch drüber nachdenken.
Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, das ist auch so ein Tipp für Betroffene zumindest. Was würdest du tun, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest oder 5 Jahre? Also nicht, was wäre, wenn du nur noch bis morgen Zeit hättest oder eine Woche, es sollte schon ein längerer Zeitpunkt sein, an dem man nicht alles Geld verjubelt. Und die Frage stelle ich mir immer wieder. Und beim letzten Mal war es so, ach, eigentlich so, bin ich zurzeit einfach sehr zufrieden. Ja, also ein paar kleine Wünsche habe ich. Corona-bedingt würde ich gerne einfach wieder mehr alte Freunde besuchen, die in anderen Städten wohnen, die mal wieder sehen. Also eher so, ja, scheinbar einfache Sachen, genau. Und sonst bin ich gerade sehr zufrieden mit meinem Leben.
Oh, das ist richtig schön. Zufriedenheit ist eine ganz tolle Sache.
Genau, und nicht glücklich sein. Zufriedenheit ist viel besser.
Ja, ich finde, Zufriedenheit kann ein Dauerzustand sein. Genau. Glücklich eher Peaks und Momente.
Genau, ich glaube, das sagt auch Paul Ekman in dem Buch Gesichter lesen, dass glücklich sein eben temporär sei und Zufriedenheit, dass man kann auch sehr traurig und wirklich ängstlich sein. Man kann trotz dieser auch eventuell starken Trauer zufrieden sein. Mhm.
Das klingt interessant.
Ja.
Ich glaube, da sollten wir nochmal separat drüber sprechen. Das artet uns hier ein bisschen aus.
Gerne.
Ja, ich glaube, wir sind relativ weit durchgekommen. Gibt es da noch irgendwas, worüber du noch gerne sprechen möchtest? Was der Toni noch reinschneiden darf, dazwischen schneiden darf? Was noch fehlte so von deinem Erfahrungsbericht oder dem, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
Eine Sache, die mir noch zwischendurch tatsächlich einfiel. Meine Tante, ich sagte vorhin, die wäre so cholerisch gewesen. Da kommt sie ziemlich schlecht weg in meiner Beschreibung gerade. Und so soll es gar nicht sein. Also ich bin ihr total dankbar, dass sie da dieses 12-jährige Kind aufgenommen hat. Und sie hat sich da auch viel gekümmert. Und sie war damals auch selber überfordert. Was man dann vielleicht dazu, was ich damit meine, kann man an der Situation noch erkennen. Meine Mutter in ihrer schrecklichen Manie, ihr wurde gerade das Kind weggenommen. Und in der Manie war sie natürlich völlig übertrieben in ihrer Reaktion. Sie hatte meinem Onkel und meiner Tante gedroht, ihren Kindern was anzutun, wenn sie mich nicht sofort rausgeben. Also für die beiden war das damals auch eine schreckliche Situation. Mhm. Und ja, dass da emotional in dieser anstrengenden Situation, dass sie da nicht in Gelassenheit und in voller Liebe mit mir umgehen konnte. Oh, ja, ich kann es auch ein bisschen verstehen, ja.
Na, möglicherweise gehört er auch noch dazu, dass du eben durch den Autismus halt ein bisschen spezieller warst und ja damals auch Emotionen noch nicht verstanden hast. So hatte ich dich verstanden, hast du ja erst durch die vielen Bücher, die du darüber gelesen hast und die Gespräche, die du geführt hast, gelernt.
Ja.
Und sie kannte das ja nicht so richtig, ist damit nicht so aufgewachsen und hatte vielleicht Schwierigkeiten, sich da eben auch dran zu gewöhnen.
Ja, wie mein Vater, als ich dem dann jetzt halt vor einigen Jahren erzählte mit der Diagnose. Da war so seine Reaktion, ach, hätten wir das doch schon früher gewusst. Also für ihn da wirklich viele Aha-Erlebnisse, auch bei Freunden, als ich dann so erzählte, was ist das, wie wirkt sich das aus mit Autismus? Ach so, deswegen reagierst du in den Situationen so und so, wo dann auch völliges Unverständnis bei meinem Vater immer war. Also mein Vater ist zum Beispiel total wichtig, gut auszusehen, schöne Klamotten, So dieser Statusmensch, ja. Und das bin ich halt gar nicht. Ich brauche keine teure Uhr am Arm, ich brauche kein Auto. Und für ihn ist man muss ein Auto haben. Mhm. Und zwar ein gutes und schicke Klamotten. Und das war etwas, was ich, ja, nur als ein Beispiel, wo es für ihn da hakte.
Ja. Wünschst du dir rückwirkend manchmal diese Diagnose schon in der Kindheit bekommen zu haben?
Natürlich, ja, klar.
Weil dein Umfeld dich besser verstanden hätte oder
ich mich
weil
auch
du
selber. Ja. Na, beides, ganz beides. Klar, ja.
Wären die Leute dann mit dir umgegangen? So als Young Sheldon, so in genau. Richtung.
Weiß ich gar nicht. Vor allem hätte man mehr tun können. Also ich hatte das jetzt. Also Kinder, beispielsweise, ich weiß, dass man mit Kindern, die diese Probleme haben, dass man denen halt stärker beibringt, zum Beispiel eben Emotionen lesen zu können, dass man den Bildern von Gesichtern gibt und ihnen auch beibringt, warum Emotionen überhaupt sinnvoll sind. Das habe ich zum Beispiel durch dieses Buch gelernt, Gesichter lesen. Es ging eben nicht nur um Mimiken lesen, sondern noch viel wichtiger. Wofür ist zum Beispiel die Reaktion oder die Emotion Wut gut? Das war für mich immer etwas Schreckliches. Ich will nicht wütend sein. Warum soll ich auf jemanden wütend sein? Und Wut ist so gut. Ja, dadurch zeigt man eben, dass einem etwas wichtig ist und dadurch spürt der andere auch, dass es einem wichtig ist. Also man muss ihn, ja, kann auch mit Anbrüllen sein oder auch Trauer, all diese Gefühle zuzulassen und dass das was Gutes ist. Heutzutage freue ich mich, wenn ich traurig bin. Oh, ich bin gerade traurig, wie schön.
Oh, da bist du bestimmt einer der wenigen Menschen.
Ja, also wenn es nicht gerade tiefe Trauer ist, aber so, oh, ich fühle mich gerade traurig, mittlerweile kann ich drüber sprechen oder oh, da schäme ich, ich habe das und das getan, ich schäme mich dafür. Und das, ich weiß noch, dass in dieser stationären Aufnahme, da ist mir das erst bewusst geworden, dass es mir unfassbar schwer fiel, über nur zu sagen, ich bin traurig. Das war so schwer, weil, genau, mit meiner Mutter, die konnte das, glaube ich, auch nicht ertragen, wenn ich traurig war. Ja, dass ich eben gelernt habe, sowas, solche Gefühle auch nicht zu benennen oder zu zeigen, glaube ich.
Wow.
Und das verbessert die Kommunikation, wenn man Emotionen halt mit ausdrücken kann. Also eben die gewaltfreie Kommunikation, wo eben diese Selbstoffenbarung, was irgendeine Situation passiert und jetzt sollte ich jetzt halt sagen, was macht das gerade mit mir und am besten auch ein Gefühl dazu benennen. Also die Situation in einem Wort beschreiben. Trauer, Wut oder Scham. Ja, das ist sehr hilfreich. Also das belebt die Kommunikation und seitdem sind mir meine Freunde auch näher, glaube ich, seitdem ich meine Emotionen auch benennen kann.
Oh, das ist ein ganz interessanter Hinweis. Ich glaube nämlich, das, was du geschildert hast, von vielem, was du hier so geschildert hast, sollten sich auch Leute ohne Autismus eine Scheibe abschneiden. Ich glaube nämlich, dass das sehr viel zu kurz kommt. Also,
ja.
Wenn du, ich glaube, wenn du, dann könnte man ja sagen, wenn du einen Tipp für Außenstehende hättest, befasst dich mit den gleichen Themen, wie du dich befasst hast.
Das Rosi-Projekt lesen, das kann hilfreich sein. Also bei, nicht bei Depressionen, aber bei Autismus. Das ist ein toller Roman, der sehr humorvoll ist, sehr positiv, kein Drama. Das kann ich noch ans Herz legen.
Das habe ich auch gelesen. Stimmt, da gibt es auch schon Fortsetzungen von
ähnlichen. Ja, genau.
Naja, aber wie gesagt, seit wir Sheldon Cooper kennen, verstehen wir den Autismus vielleicht noch ein bisschen mehr.
Ja, da bin ich auch sehr dankbar, dass es solche Serien gibt.
Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt.
Ja, sehr.
Das ist gut. Das ist das Wichtigste bei diesem Gespräch. Ja, danke. Ja, danke.
Genau, danke fürs Zuhören.
Danke für dein Vertrauen.
Ich hoffe, wer bis hierhin noch zugehört hat, dem hat es gefallen.
Okay. Ja, danke für dein Vertrauen.
Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website zoology.info vorbei, um noch weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns.